Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcasts. Ich freue mich besonders, dass heute an einem Samstag, möchte ich echt betonen, wir haben einen Samstag gefunden, weil wir alle momentan sehr eingespannt sind, dass wir heute an einem Samstag uns mit den Themen Vertrieb und Marketing beschäftigen. Aber Vertrieb und Marketing ist ja ein weites Feld, aber wir wollen da wirklich heute Impulse und Tipps geben. Und dazu braucht es auch jemanden, der sich auskennt. Ich begrüße ganz herzlich Sascha Röwekamp, Autohauskind und Initiator der Branchenbewegung Autohaus der Zukunft, aber natürlich auch findiger Unternehmer und Berater in der PS-Branche. Servus, Sascha.
Hallo Ralf, schön mit dir heute hier den Samstag zu verbringen. Kann mir nichts Schöneres vorstellen, ehrlicherweise.
Ja, ich mir auch nicht. Ich freue mich auch wirklich drauf. Und du hast ja vorgeschlagen, Marketingplanung 2025 und den Vertrieb sich mal genau anzuschauen. Wie gesagt, das Schöne ist, du bist wöchentlich, täglich im Autohaus und erlebst quasi sozusagen als Beobachter und eben auch als Berater dieses Autohausgeschäft. Und wir steigen gleich ein. Ich glaube, wir wissen alle, dass 2025 doch eine anständige Challenge wird und sich eben hier einiges verändern wird und eben auch der Druck auf den Kessel steigt. Was ist deiner Meinung zum Thema Neuausrichtung der Marketingstrategie? Was ist im kommenden Jahr wichtig?
Ich glaube erstmal, Ralf, schön, dass wir dieses Gespräch heute hier führen, weil genau das ist ja auch der Moment jetzt im Oktober und deswegen haben wir auch noch diesen besonderen Termin gewählt, weil die meisten Autohäuser stecken jetzt in ihren Planungsrunden. Und ich selber habe ja lange Jahre lang in der Geschäftsleitung bei Beresa, bei Luke Planungsrunden miterlebt und weiß, wie die ablaufen. Und es ist so wichtig, weil jedes Jahr ist anspruchsvoll, aber 2025, wir sind alle keine Hellseher, aber so die Zeichen, die Vorzeichen zeigen schon, es wird sehr, 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 sehr krass. Und wir Autohäuser müssen immer schon auf Geld achten, aber ich glaube im nächsten Jahr umso besonderer. Und deswegen wird es in dieser Folge ja auch darum gehen, dass wir wirklich, also ich werde alles offenlegen, alles, was sonst eigentlich nur in meinen Trainings, Coachings und Beratung rauskommt, weil Autohäuser sind einfach meine Herzensleidenschaft und ich möchte, dass auch im nächsten Jahr viele Autohäuser gut durch diese schwere Zeit kommen. Und deswegen erstmal schön, dass wir heute hier den Podcast dazu machen. Und ja, Marketingstrategie 2025, da geht's ja schon mit los, überhaupt erstmal eine Marketingstrategie zu haben. Also das ist ja schon das Spannende, weil was ich immer weiß, im Autohaus gibt es meistens eine Planung. Aber eine Planung ist meistens nicht immer eine Strategie. Also das heißt, es gibt halt, ja, wir geben so und so viel Geld aus und das ist dann quasi die Marketingstrategie. Aber gerade im nächsten Jahr wird es umso wichtiger sein, mit dem Marketingbudget und mit dem Geld, was wir ausgeben können und wollen, richtig zu haushalten. Weil ich glaube einfach, wir konnten es noch nie uns erlauben können. Aber jetzt wird es einfach noch schwieriger werden, dass die Umsatzrendite dasteht, wo sie stehen soll. Und man Marketingbudgets reduziert, ohne das Neugeschäft damit in Frage zu stellen und zu gefährden. Und das wird, glaube ich, eine sehr spannende Herausforderung, wo wir heute auch drüber sprechen werden.
Lass uns nur mal kurz zum Markenumfeld 2025 was sagen. Was wird sich verändern deiner Meinung nach und warum müssen die Autohäuser als Geschäftsführer jetzt handeln?
Naja, wenn man sich mal anschaut, ich meine, wir haben immer schon Krisen gehabt, Corona, aber Corona hat am Ende des Tages mit die besten Jahre Ergebnisse der Autohausgeschichte bei den meisten Autohäusern produziert. Also ich lese immer wieder auch bei euch, im Newsletter bei euch zum Beispiel, den ich immer sehr spannend finde, dass immer wieder unterschiedliche Autohäuser ja erzählt haben in den letzten Jahren, das war das beste Jahr seit der Firmengründungsgeschichte teilweise. Nur, wenn man sich jetzt mal anschaut und weiß nicht, wer sich ein bisschen mit Aktien beschäftigt, kennt das. Es gibt immer so Vorzeichen und das ist gerade die Automobilbranche. Und vor, ich glaube, 2 Wochen war in der Bild-Zeitung eine grandiose Visualisierung. Und zwar, wie viele Jobs welche Firmen abbauen in Deutschland. Da war so eine Landkarte dargestellt von Vodafone, 2000 Jobs, Gary Weber, Continental, also durch alle Branchen. Dann kommt natürlich noch die aktuelle Diskussion bei Volkswagen, wo einfach mal in irgendeiner Zeitung, in irgendeiner Schlagzeile, schlecht recherchiert teilweise ja auch, steht 200.000 Jobs in Gefahr. So. Und gerade wir Deutschen ticken ja immer so, dass wir uns sehr stark von sowas beeinflussen lassen und in so eine Stimmung reinkommen. Also jetzt merkt man einfach, und das sieht man ja auch, die Insolvenzen sind gestiegen und das beherrscht ja nun mal halt auch die Presse. Dann haben wir noch Kriegsszenarien und so weiter und so fort. Eine Regierung, die momentan nicht wirklich handlungsfähig ist vielleicht und bis die neue dann mal da ist, wird auch Ende nächsten Jahres sein. Das heißt, alle haben eigentlich gerade so eine Kaufzurückhaltung. Und das ist das, was wir zum ersten Mal seit Jahren wieder so massiv merken werden und schon jetzt merken, dass auf der einen Seite die Privatkunden verunsichert sind und lieber ihr Auto noch mal ein Jahr länger fahren. Auf der anderen Seite Firmenkunden gerade teilweise Einstellungsstopp haben. Also ich habe ja auch noch eine Recruiting-Firma, wo wir Mitarbeitergewinnung machen. Und ich habe Kunden schon, die jetzt erstmal nicht mehr einstellen. Ja, ist nicht so schlimm, wir machen auch Neukundengewinnung für die. Aber Fakt ist eins, du merkst jetzt schon so langsam aber sicher, dass alle ein bisschen vorsichtiger, zurückhaltender werden. Und das schlägt sich natürlich 1:1 auf unsere Autohäuser aus, auf unser Geschäft aus. Und hinzu kommt natürlich noch, dass wir aktuell mit den Elektroautos, ne, keine großen Prämien, Restwertthematik und so weiter und so fort. Also es ist eine Gemengelage von eigentlich negativen Botschaften, die Deutschland aktuell erstmal so eine Stockstarre versetzen wird. Wir alle wissen, danach geht es auch wieder bergab. Aber jetzt erstmal sagt jeder Autoverkäufer und Verkäuferin, es ist ruhiger, die Leute zögern mehr, sie entscheiden sich nicht mehr so schnell und das sieht man jetzt schon in den Auftragseingängen. Neu wie Gebrauchtwagen übrigens.
Also gehst du davon aus, dass der Markt 2025 deutlich rückläufig sein wird?
Absolut, absolut. Wenn jetzt nicht irgendein Wunder passiert, also wie gesagt, ich bin auch kein Hellseher und auch kein Politiker, sondern nur ein Autohausmann, aber wie gesagt, die Vorzeichen kann man sich ja die letzten Jahrzehnte angucken, gerade im Aktienmarkt ableiten, sind immer so angefangen. Und zwar immer, wenn die Presse negative Stimmung kommt und negative Botschaften kommt. Die nächste, ich bin gespannt, also je nachdem, wann man diesen Podcast hier hört, wird das Weihnachtsgeschäft sein. Ja, das ist ja auch immer gerne so ein Zeichen, was genommen wird. So, ja, war das jetzt ein besseres Weihnachtsgeschäft als die Jahre davor oder ein schlechteres? Und ich glaube, es wird nicht besser werden, weil einfach alle gerade in einer extremen Unsicherheit sind. Ja, ich habe letzte Tage mit einem Unternehmer gesprochen aus einer ganz anderen Branche, aus der IT-Branche, der seit vielen Jahrzehnten ein erfolgreiches Unternehmen hat, der sagt, dass 2/3 seiner Kunden gerade Aufträge für nächstes Jahr aufs Eis gelegt haben. Also quasi neue Projekte aufs Eis gelegt haben. Und das merkt man an vielen, vielen, vielen Stellen. Und auch das werde ich ja heute den Autohäusern empfehlen. Ich empfehle den Autohäusern ja auch, konzentriert euch auf das Wesentliche, weil du hast nur ein einziges Mal zu wenig Liquidität. Und bei unserer Umsatzrendite im Autohaus wird es sportlich werden. Und deswegen der Vertrieb hat eine der riesengroßen Herausforderungen. Im Aftersales wird es, glaube ich, überschaubarer, weil die Autos müssen repariert werden, die müssen zur Inspektion. Aber jede Privatperson, die sich vielleicht gerade denkt, Mensch, ist mein Job eigentlich noch sicher? Kurzarbeit, ich habe jetzt, die ersten Unternehmen fangen mit Kurzarbeit an. Und ich, also es fängt jetzt an. Und ich sage das schon seit 6 Monaten, ich bin kein Pessimist. Sind ja auch immer Chancen in solchen Zeiten. Aber Fakt ist eins, das wird nächstes Jahr richtig, richtig knackig. Weil unsere Autos sind so teuer wie noch nie. Und die Kaufkraft wird immer weniger und dann noch Vorsicht und Zurückhaltung. Das wird sportlich werden.
Also was ist zu tun im Marketing, damit man da wieder ein bisschen mehr Gas geben kann?
Naja, das ist ja die große Herausforderung. Ich möchte heute wirklich auch konkret werden, weil mir es ein großes Anliegen ist. Ich war ja selber 11 Jahre im Vertrieb bei Beresa und auch als Verkaufsleiter für die gesamte Gruppe verantwortlich und bin ja dann zu Luke gegangen ins Marketing. Und das war für mich ja so ein diametraler Wechsel von der einen auf die andere Seite der Macht. Ja. Und als ich damals bei Luke ins Marketing gekommen bin, war für mich das Wichtigste zu überlegen, okay, weil ich bin mit Corona angefangen. Also ich bin im Januar 2021, wann war Corona? Ich weiß gerade gar nicht, wann startet das nochmal?
Ja, 2019 war noch ein gutes Jahr und dann 2020 hat es so angefangen.
Ja, genau. Und 2 Monate später, nach meinem Beginn bei Luke, kam Corona und wir haben über Shutdown und solche Sachen gesprochen. Und auch da war es ja ein wichtiger Zeitpunkt zu sagen, okay, unsere Läden sind geschlossen, wie gehen wir jetzt damit um? Und da habe ich sehr viel gelernt. Und zwar, es gibt im Marketing verschiedene Kategorien in meinen Augen. Und da ist schon die erste Empfehlung, die ich hier geben kann. Clustern Sie mal Ihre Marketingkosten nach 3 speziellen Faktoren. Und zwar das eine ist Image, das zweite ist Performance. Und das dritte ist Support. Das habe ich damals sofort gemacht, weil Support heißt Lizenzen für die Webseite, Lizenzen für welche Server, die brauchst du einfach. Da kannst du nicht sofort alles kündigen, aber die ein oder anderen Programme, die man hat und Lizenzen für Software, kann man schon mal kritisch draufschauen, weil da sammelt sich mit den Jahren ganz schön was an, was eigentlich nie einer braucht. Aber das mal einmal zu clustern, das ist halt, das brauchst du. Und dann haben wir das Thema Image und Performance. Und das ist so spannend. Ich lege meine Hand für ins Feuer, dass die meisten Autohäuser in Deutschland, und ich kenne sehr viele Marketingpläne und Marketingkalkulationen, wenn sie überhaupt eine dezidierte haben, haben sie mehr als 50% in Image. Und was heißt das für mich? Für mich heißt einfach, immer wenn ich nicht genau weiß, was bei dem ausgegebenen Euro an Euro zurückkommt, ist es Image. Ja, wir kennen alle die bekannten Fußballbanden. Ralf, du hast doch bestimmt schon mal Bandenwerbung im örtlichen Fußballverein von irgendeinem Autohaus gesehen, oder?
Ja, das sieht man ja überall eigentlich.
Ja, meistens ist das Logo dann noch 10 Jahre alt und nicht mehr das aktuelle, aber das ist ein anderes Thema. So, und das ist für mich so ein schönes Beispiel gewesen, diese Fußballbandenwerbung. Mal ganz explizit. Wenn du denjenigen fragst, der den Auftrag gegeben hat, der sagt dir immer, ja, das ist wichtig, den Verein hier vor Ort und ich kenne auch den und den da und da machen wir richtig Geschäft drüber. Und das ist auch okay, wenn dem so ist, dass der jedes Wochenende da ist und darüber nachweislich über die Leadquelle Fußballverein XYZ so und so viele Autos verkauft wurden, dann ist das Performance-Marketing. In 99% der Fälle ist es aber Image-Marketing. Und Image-Marketing ist super wichtig, wenn es einem gut geht. Aber ich empfehle ganz klar, einmal zu clustern von meinen 100.000, 1 Million, 5 Millionen, je nachdem, wie viel Marketingbudget man als Autohaus geplant hat. Wie viel davon fällt nachweislich auf Performance, auf Image und auf Support? Und sie werden sich als Autohaus, wenn sie es ehrlich zu sich selber machen, so erschrecken, wie viel Geld sie ausgeben, ohne wirklich zu wissen, was zurückkommt. Ich meine damit nicht, dass man sagt, ja, das Konzert zu sponsern, das ist hier regional schon wichtig. Das ist alles super. Aber wissen Sie, wenn ich zum Beispiel im Online-Marketing 500 Euro ausgebe und ich dadurch Leads sammle, die mir 10 Autos verkaufen, dann habe ich 20.000 Euro Ergebnis gemacht oder 200.000 Euro Umsatz. Ja, und das ist 1:1 messbar. Und dieser erste Schritt, sich einfach mal anzuschauen, 2024 und 2023, von meinem ausgegebenen Geld, wo kann ich wirklich, wirklich messen, wie 1 Euro ausgegeben, 3 Euro verdient. Wenn ich das nicht kann, dann ist es reine Imagewerbung. Und genau über diesen Part der Imagewerbung muss man sich in so einem Krisenjahr oder in einem anspruchsvoll, weiterhin anspruchsvollen Jahr 25 in meinen Augen extrem unterhalten, weil da ist großes Sparpotenzial.
Also du gehst davon aus, man sollte sich wirklich dann ab jetzt schon aufs Performance-Marketing konzentrieren.
Ja, absolut. So oder so ist das jetzt nichts Neues. Also es sollte ein Autohaus eh machen. Wir Autohäuser sind da halt, ja, sag ich mal, noch ein bisschen in den Kinderschuhen. In anderen Branchen ist das schon gang und gäbe. Ich sage immer so schön, wenn Sie als Autohaus, ich nehme mal ein Beispiel, wenn man eine große Gruppe ist und man hat irgendwie 1 Million oder eine mittlere große Gruppe und hat 1 Million Marketingbudget vielleicht und man gibt nicht mindestens mal 200.000 bis 300.000 Euro im Jahr für Facebook und Instagram bezahlte Werbeanzeigen, für Google Werbeanzeigen aus, für hochperformantes Performance-Marketing, dann läuft da Marketing ganz, ganz, ganz viel schief. Nur das haben wir alle noch nicht so richtig auf dem Schirm. Also uns fällt es viel leichter. Bei Beresa damals hatten wir eine Loge, VfL Osnabrück, Arminia Bielefeld und Preußen Münster, jetzt mittlerweile Zweitligist. Ja. Und wir hatten 3 Logen. Und Autohäusern fällt es immer leichter, für solche Sachen Geld auszugeben, genau wie es Autohäuser auch leichter fällt, ein neues Autohaus zu bauen für 10 Millionen Euro, als 5.000 Euro mal in Facebook zu stecken. Das ist total verwirrend. Warum ist das so? Na, weil viele das nicht so verstehen. Aber die Fußballloge versteht halt erstmal jeder. Und deswegen ist das eine riesen ungenutzte Chance, hier Budgets einzusparen und zu shiften vielleicht auch. Also nicht nur zu reduzieren, sondern zu shiften, um Geschäft zu machen. Weil das ist doch erstmal das, was wir brauchen, oder? Also wir brauchen doch Umsatz und Ergebnis. Davon leben wir ja nun mal halt.
Das heißt, dass für dich Performance-Marketing vor allem Marketing im Internet ist, Online-Marketing digitalisiert.
Würde ich noch gar nicht unbedingt sagen. Für mich ist in erster Linie erstmal Performance-Marketing alles das, was messbar ist. Also für mich ist auch Performance-Marketing, wenn die Verkäufer Telefonakquise machen. Das ist auch Performance-Marketing. Weil wenn ein Verkäufer, ich war diese Woche war ich in Landshut. So, bei einer großen Autohausgruppe und wir haben dort mit den Verkäufern Telefonakquise gemacht. Und wir haben da in 3,5 Stunden mit, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Verkäufern über 40 Neukundentermine gelegt. Also Leads quasi, die morgens aufgestanden sind und gedacht haben, ich brauche gar kein neues Auto, die jetzt nächste, übernächste Woche ins Autohaus kommen und sich über ein neues Auto unterhalten. Und das ist für mich auch Performance-Marketing, weil ein Verkäufer kostet auch Geld, ja. Die Telefonleitung bei der Telekom kostet auch Geld, zum Glück nicht so viel. Und ich habe morgens angefangen und habe abends 45 Termine. Das ist für mich Performance-Marketing. Aber das Wichtige ist, hart messbares Marketing zu machen. Nicht, ich meine, Ralf, wenn du jetzt mal bei Instagram, du bist ja auch bei Instagram mal unterwegs, du bist in den Autohäusern unterwegs, du kennst doch sicherlich diese schönen Hochglanzvideos, die mittlerweile immer mehr gemacht werden von den Autos, von wo die dann durch die Region fahren und ein Auto zeigen, wie schön das aussieht, oder?
Ja, das nimmt ja deutlich zu, weil jeder sich ja berufen fühlt, da als Experte aufzutreten.
Genau, und da müssen, jeder muss irgendwie das Auto einmal vorstellen, jeder muss irgendwie tolle Fotos und Videos davon haben. So. Was fällt dir dabei auf, wenn du dir solche Videos anguckst? Also ist das für dich ein großer Mehrwert oder was? Wie nimmst du das wahr?
Ja, bei mir muss man aufpassen, ich bin Journalist. Ich sehe natürlich keinen großen Mehrwert, weil das für mich eigentlich ja Zeitverschwendung ist, sowas anzugucken. Ich weiß allerdings nicht genau, wie das bei manchen Kunden einschlägt. Ja? Da braucht man dann so einen Spezialisten wie dich, der das sozusagen besser beurteilen kann.
Ja, und da ist zum Beispiel etwas, das sage ich auch schon jetzt vor dieser Planung, auch in den letzten Jahren schon in den Autohäusern. Ich finde das total gut. Ich finde total gut, wenn da hochwertiger Content gemacht wird. Das ist alles super. Schöne Fotos, schöne Videos. Aber ich verstehe nicht, wie man im Monat teilweise an irgendwelche Videofirmen 10.000 Euro bezahlt, damit die 3-4 Videodrehs von irgendeinem schicken Auto bei sich in der Stadt machen, Hochglanz, wo ein Auto durch die Gegend fährt, wo die Hersteller Millionen Budgets für solche Videos ausgeben. Also es ist ja das 70. Hochglanzvideos des neuen Audi A XYZ oder des Volkswagen YZ. Das macht doch der Hersteller schon. Also das Produkt bewirbt doch der Hersteller schon en masse. Nochmal, in guten Zeiten, um das oben drauf zu packen, um sich eine regionale Community aufzubauen, alles super. Da, wo die Autos noch persönlich vorgestellt werden, vielleicht mit einem Akzent oder sowas, auch super, ja. Muss man ja nur mal Porsche Zentrum Göpping sich zum Beispiel anschauen. Super erfolgreich damit, ne, was die beiden da machen auf Instagram. Alles gut. Aber doch in Zeiten, wo ich was schauen muss, wo mein Geld hingelangt, kann ich doch nicht ernsthaft 10.000 Euro für Instagram-Videos aufgeben. Und wenn ich dann die Leute mal frage, was für eine Reichweite habt ihr denn mit den Videos? Ja. Und wie viele Leads habt ihr denn über das Video generiert? Boah, keine Ahnung, das kann man ja nicht so sagen, das kommt ja dann so. Naja, aber wenn ich 10.000 Euro in Performance-Marketing stecke, einen Monat lang, kann ich dir auf den Cent genau sagen, wie viele Kundenanfragen haben wir für Gebrauchtwagen, Neuwagen, Service, was auch immer bekommen? Wie viel Umsatz haben die gemacht und hat sich das gelohnt? Und dann gibt es eine goldene Regel im Online-Marketing. Wenn du einmal weißt, dass das funktioniert, musst du es nur eine Frage, wie viel Geld du oben drauf wirfst und hinten rauskommt. Wenn du einmal weißt, 1 Euro reinwerfen bringt 2 Euro, dann bringt 10 Euro reinwerfen 20 Euro. Das weiß ich aber bei einem Image-Video nicht. Deswegen wichtig, bevor ich hier großen Shitstorm kriege, ich bin nicht per se gegen Hochglanz-Schick-Image, aber das ist nicht das, was ich als erstes machen würde. Ich würde als erstes mein Marketingbudget in Performance shiften und entweder, wenn ich mir das Imagebudget leisten kann, das Image noch machen oder es einfach mal kurz brachlegen lassen und wirklich dafür sorgen, dass ich Geld in die Kasse kriege. Weil, ja, das brauchen wir einfach. Wir haben hohe Investitionen, das ist wichtig.
Gib mir mal ein Beispiel, was du für ein anständiges Online-Performance-Marketing betrachtest. Also mit den Videos sind wir ja d'accord. Ich glaube auch, dass das nur das Internet vollmüllt, ohne dass ich konkret an Kunden rankomme. Was sind denn so deine Beispiele, wo du sagst, wenn du das und das machst, dann hast du Erfolg, das kannst du auch messen?
Ja, es gibt verschiedene und da geht es auch gar nicht mal immer nur Geld rum. Ich mache mal ein Beispiel, jeder kann gerne mal hier auch mal gucken, bei LinkedIn zum Beispiel mal sich einen Verkäufer angucken. Sebastian Schütz, nehmen wir mal den. Sebastian Schütz, Verkäufer beim BMW-Autohaus Bamberg in Sperber in Bamberg. Ja, der ist seit einem Jahr jetzt bei LinkedIn aktiv mit seinem eigenen Profil, also nicht das Unternehmensprofil, ja, wo die Unternehmen auch viel Geld reinstecken, teilweise Agenturen haben, die nehmen 5.000 Euro im Monat, um Instagram-Bilder zu posten. Und was kommt dabei raus? Ja, wir haben 1.000 Follower. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist erstmal nett. Aber dieser Sebastian Schütz beispielsweise macht seit einem Jahr konsequent LinkedIn und hat vor circa 3 Wochen einen LinkedIn-Beitrag geschrieben über die 0,25er Versteuerung bei Elektroautos bis 95.000 Euro. Und diesen einen LinkedIn-Beitrag haben über 280.000 Menschen bei LinkedIn gesehen. Über 400 Menschen geliked, über 120 kommentiert. Und jetzt kann man auch da wieder sagen, ja, davon kannst du dir ja nichts kaufen. Naja, da reagiert erstmal nur jemand drauf, der irgendwie was mit dem Auto zu tun hat und nicht mit Fahrrädern. Der irgendwie Lust auf Autos hat. Und er hat dann diese Leute angeschrieben und darüber nachweislich, ich weiß jetzt nicht, wie viele es heute sind, aber darüber nachweislich, ich glaube, schon mehr als 10 Autos verkauft. Ja? 10 konkrete Autos, das ist messbar und das ist richtig Reichweite und Sichtbarkeit. Das ist das eine, also organischer, guter Content, aber eben nicht dieses generische, wir zeigen das 100. Auto, sondern genau das machen, was der Hersteller eben nicht macht. Eben nicht so professionell, eben nicht über die Firmenaccounts, sondern über die Menschen zu gehen, über einzelne Menschen. Das ist im Organischen erstmal das Erfolgreichste.
Gut, das erfordert natürlich auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, da reicht natürlich eine Planungsrunde nicht. Da musste ich ja dann schon mal in Klausur geben mit der Truppe und überlegen, was können wir machen, um eben sozusagen A, die Kunden mehr zu loyalisieren, die ich schon habe, und zweitens Neukunden zu gewinnen.
Absolut. Also das ist jetzt zum Beispiel, das ist ja auch ein bisschen langfristiger, das ist nachhaltig, ja, das ist super. Wenn es um kurzfristige Maßnahmen geht oder jetzt auch schnell zu handeln, geht es einfach darum, Budgets umzuschiften aus dem Imagebereich in den Performancebereich, zum Beispiel in bezahlte Werbeanzeigen. Ich sehe immer wieder Autohäuser, die posten ganz viel, also die posten organisch auf Facebook, Instagram, wo auch immer, Angebote. Das gehört da nicht hin. Das heißt ja Social Media. Dort möchten die Leute sozialen Content haben und solche Sachen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und da muss man viel Geld für die Produktion ausgeben, da muss man viele Menschen für haben. Was aber ganz simpel und einfach innerhalb von, keine Ahnung, einem halben Tag zu machen ist, sind 3 richtig gute Werbeanzeigen aufzusetzen mit einem verkaufspsychologischen Text. Also nicht irgendwie so ein Schwall im All, sondern wirklich verkaufspsychologischen Text mit einem guten Hook, ja, mit einem Call to Action drin. Und dann auf eine spezielle Landingpage, die auch in einer halben Stunde gebaut ist. Da brauche ich nicht meine Webseite für anpacken und wieder so ein großes Website-Projekt von 300.000 Euro machen, sondern eine verkaufsstarke Landingpage, wo nicht alles einen ablenkt, wo es nur um das eine Thema geht. Nehmen wir mal ein Beispiel, keine Ahnung, Inzahlungnahme von Gebrauchtwagen. Oder nehmen wir Neuwagenangebot. Ich habe ein Neuwagen, nehmen wir es mal, ich habe ein Neuwagenangebot. Ich habe irgendein Angebot, gerade für Neufahrzeug für 200 Euro im Monat, Leasingrate. Jetzt ist es ja so, dass Autohäuser häufig, und da wird ja schon Performance-Marketing gemacht, das auf Börsen geben. Ja, es gibt ja Leasingbörsen und so weiter und so fort. Ist auch eine Möglichkeit. Was man da nur immer nicht vergessen darf, ist, wenn in 2 Jahren du nicht mehr so ein Angebot hast, dann schickt die Börse dem Kunden ein Angebot von einem anderen Auto aus, von einer anderen Marke. Weil es ist ja nicht dein Kunde, sondern den hat die Börse dir besorgt. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, die Kunden kommen relativ selten aus der Region, sondern meistens deutschlandweit. Das heißt, das ganze After-Sales-Thema fällt dir weg. Eine Zahlungnahme fällt dir meistens weg. Eine Weiterempfehlung vor Ort fällt dir weg. Die Loyalität am Ende ist deutlich geringer. So, also es ist nett für die Zielerreichung, aber es ist kein nachhaltiges Business. Wenn du dieses Geld nimmst, was du auf die Börsen steckst und oder auf Imagewerbung für irgendwelche Banden und irgendwelche Konzertsponsorings bezahlt hast und machst einfach selber Werbeanzeigen im Umkreis von 70 Kilometer um dein Autohaus mit Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, whatever, wo es die Zielgruppe halt dann ist, dann kriegst du relativ schnell und einfach für Durchschnittspreise von teilweise 20 Euro pro Lead aus deiner lokalen Region direkt Anfragen in dein Autohaus für dein Angebot. Und der Datensatz gehört dir, das ist schon mal erste Sache. Zweitens ist der Kunde aus deiner Region. Drittens wird deine Arbeitgebermarke wirklich gesehen. Also wenn du auf irgendwelchen Online-Börsen bist, interessiert die Arbeitgebermarke nicht. So wird deine Autohausmarke gesehen. Und alle erzählen ja immer, ja, als Autohaus muss man zur Marke werden. Ja, dann macht's doch bitte mal. Ja, du bist nicht auf eine Marke, wenn du auf irgendwelchen fremden Online-Börsen wirbst. Und das Geld kommt wieder in dein Haus zurück. Also direkte Antwort darauf, bezahlte Werbung. Einfach da das Geld mal reinstecken. So wie wir früher in der Zeitungsanzeige das doch auch uns auch getraut haben. Warum traut sich das denn keiner bei den Online-Marketing-Sachen? Ich verstehe das immer nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage, dass ich dafür keine Leute habe, die mich da entsprechend beraten oder Marketingleiter, die dazu in der Lage sind. Erstens. Zweitens glaube ich, dass es ganz wichtig wäre, dass wir uns mal anschauen, auch die wie ich insgesamt mich quasi präsentiere. Ja? Wir wissen ja, dass die meisten Leads von den Börsen kommen. Jetzt sagst du, banal, um es mal abzukürzen, er macht weniger Werbung in den Börsen oder bezahlt weniger Kohle in den Börsen. Dann brechen aber gleich die Leads ein, ja. Also ich glaube, wenn du sowas machst, dann musst du ganz klar wissen, welchen Weg du beschreitest, um dann eben das auszugleichen.
Ja, total. Aber das ist ja das Thema, warum soll ich denn die ganze Zeit in einer Abhängigkeit bleiben? Ich sage ja nicht, dass, also bis man das Online-Marketing so drauf hat, wie es beispielsweise einer der großen Börsen macht, jetzt auch im Neuwagenbereich, wo Leads generiert werden für Leasingangebote. Da muss ein Autohaus schon viel tun, die haben jahrelang sich da was aufgebaut, das schaffst du als Autohaus nicht. Ja, also das heißt, wenn du ein Händler bist, der überregional deutschlandweit seine Neuwagen durch die Gegend schiebt, dann brauchst du die dafür. Das schaffst du auch selber gar nicht. Das ist auch gar nicht das Ziel, sag ich. Sag ja auch nicht komplett eingrenzen, also wegstampfen. Aber reduzieren und die lokalen Markt, das ist ja eh das Nachhaltigste. Spätestens wenn eine Marke ein Agenturmodell bekommt, ist eh Schluss damit. Also ich meine, guck dir das bei Mercedes-Benz an, ich kenne die Händler ja. Da sind einige, die von jetzt auf gleich ein totes Marketing haben. Weil wenn sie auf einmal nichts mehr auf Leasingbörden inserieren können, haben die von jetzt auf gleich letztes Jahr, kam einfach kein einziger Lead mehr. So. Und warum diese Kompetenz nicht aufbauen oder sich eine Agentur holen, die es kann, ist ja erstmal egal, wie rum man es macht. Aber warum das Geld nicht in messbare Ergebnisse lokal reinstecken? Du gibst 5.000 Euro aus und du weißt haargenau, was du zurückgekriegt hast. Und das hast du bei vielen anderen Marketingmaßnahmen nicht. Und ich als Outdoor-Chef würde mich deutlich sicherer fühlen, in 25 zu wissen, dass ich einen Kanal habe, wo ich Geld reingebe, aber auch weiß, was ich zurückkriege, als nur darauf zu hoffen, dass es funktioniert, 50 schöne Image-Videos zu haben und dann irgendwann im Mai, April nächsten Jahres zu merken, shitte, unsere Quartalziele rutschen weg, unsere Marge rutscht weg und es wird gerade ein bisschen eng mit der Ergebnisrechnung.
Sascha, verstehe ich, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Impuls. Das hieß früher Kirchturm-Marketing, oder?
Ja, um den Kirchturm herum. Schau mal, was früher hatten wir, ich weiß das noch genau, ich habe ja bei Skoda meine Ausbildung gemacht. Bin mit 17 im Autohaus angefangen. Und da gab es diese Frühlingsfeste. Das ist der Klassiker, zwei Auffahrfahren, Prospekteständer, ein bisschen Giveaways, Luftballons, drei Autos und ab zum Frühlingsfest. So, und da warst du dann sichtbar. Da wurdest du gesehen. Dann hast du lokal irgendwie, gab es einen Automarkt, dann gab es eine Automesse, dann gab es Tag der offenen Tür im Autohaus, dann gab es Markteinführung. Also für alle, die hier zuhören und noch ein bisschen jünger sind, früher sind Menschen zu einer Markteinführung eines neuen Autos ins Autohaus gekommen. Ich weiß, das ist heute anders, aber ich bin zwar erst 37, aber auch schon 20 Jahre jetzt in der Branche fast und ich kenne das noch, dass man da am Wochenende richtig Tralafitti auf dem Hof hatte. Und das Ding ist halt nur, das hat sich immer mehr in die digitale Welt verlagert. Aber da muss ich es halt auch tun. Und ich habe doch früher auch Geld bezahlt, an den Veranstalter des Frühlingsfestes mich dahinzustellen. Ich habe früher auch 6.000 Euro an eine Zeitung bezahlt, um eine Printanzeige für irgendein Angebot zu haben. Nur irgendwie, weil ich glaube, meine These, dass das die Menschen einfach leichter verstehen, was mit dem Geld passiert, tun sie sich einfach schwerer das in Online-Marketing. Weil ich kenne Marketingmanager aus dem Autohaus und wir hatten ja jetzt von euch vor ein paar Wochen auch oder Monaten jetzt den Digital Marketing Day und den Young Business Day, wo ja auch viele Leute da waren, die im Marketing arbeiten. Und die kommen immer zu mir und sagen, Mensch, Sascha, kannst du nicht mal mit meinem Chef reden? Dann sage ich, ja, gerne, über was denn? Naja, also wir wollen ja auch im Online-Bereich mehr machen, aber der sagt immer, nee, also hier mal 100 Euro für eine Facebook-Anzeige, da mal 200 Euro. Dann sage ich, am Tag, als Tagesbudget. Nein, 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 als ganzes Budget. Ich sage, ja, dann kannst du ja einfach sein lassen. Für 200 Euro passiert nichts. Aber für 200 Euro kriegst du auch keine Loge beim Fußballverein. Und da ist wohl echt immer noch so, dass einfach, das erlebe ich ja auch, dass viele Autohaus-Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen einfach da, ich will nicht sagen ängstlich sind, zurückhaltend, teilweise die Marketingleitung auch nicht aus dem Performance-Marketing kommen. Aber wenn man sich das in anderen Branchen anschaut, E-Commerce und Co., da gehen bis zu 90% des Marketingbudgets ausschließlich in Performance-Marketing. Ausschließlich.
Ist für dich eigentlich die Darstellung, also die Werbung oder eben die Präsentation der Fahrzeuge in den einschlägigen Gebrauchtwagenbörsen Support oder auch oder eher mehr Performance-Marketing?
Nee, das ist für mich hartes Performance-Marketing. Muss es auch sein, wenn man weiß, was man da im Jahr bezahlt.
Ja.
Also in meiner Rolle bei Luke habe ich ja die Rechnung gesehen und auch da geht es ja dahin, dass einige teilweise nur noch auf eine Börse gehen und nicht mehr zwei, drei große haben. Das ist auch ein spannender Trend gerade seit den letzten 3 Jahren zu beobachten. Fing so ein bisschen mit Corona an, meiner Meinung nach. Und wenn man es richtig macht, ist es für mich Performance-Marketing, weil wenn ich 100.000 Euro an eine der großen bezahle im Jahr und ich in meinem CRM-System sehen kann, wie viele Leads ich von denen gekriegt habe und wie viel davon verkauft wurden, ist das für mich schon auch Performance-Marketing. Aber auch hier würde ich dem Autohaus empfehlen. Also niemals würde ich sagen, gehen Sie da runter, okay? Weil Reichweite, Sichtweite, das ist nicht zu schaffen. Ich meine, da gibt es ja auch Player, die es probiert haben in den letzten Jahren, teilweise von Herstellern initiiert, wo sie auch gemerkt haben, das ist nichts und es ist auch gut. Also mir ist ja wichtig, es geht ja nicht schwarz oder weiß. Aber ich habe ja früher trotzdem meine Autos schön an der Straße aufgestellt. Richtig? Und dann hatte ich noch das Auto der Woche. Wer kennt das denn noch? Ja, also auf so, ich musste die früher mal auf so diese Böcke drauffahren rückwärts. Das war ja der größte Graul, da runterzufallen. Und da stand immer ein Auto, war das Auto der Woche. Was spricht denn dagegen, mal mit, keine Ahnung, 30, 50 Euro Tagesbudget. Das reicht völlig aus für regionales Marketing. Ja, also am Tag 50 Euro ausgeben, mal meine 10 besten Gebrauchten in meiner Region im Umkreis von 30 Kilometer zu bewerben. Also was spricht dagegen? Und trotzdem natürlich die Börsen zu nutzen, um deutschlandweit und europaweit zu verkaufen. Aber das regionale Marketing, das ist doch das, was uns Outhäuser ausmacht. Das ist das, was kein Hersteller nachmachen kann. Kein Hersteller kann in Straubing perfektes Marketing machen und in Chemnitz perfekte Marktbearbeitung machen. Das merken Sie ja gerade. Sondern deren Marketing funktioniert maximal in Berlin, Stuttgart, Sydney und Singapur. Aber eben nicht Deutschland in allen kleinen Dörfern. Und das ist doch die Stärke unserer Autohäuser, wieder unsere Region in den Fokus zu stellen und mit Vertrieb und Marketing, für mich übrigens nicht so getrennt, das Gleiche zählt auch für die Verkäufer, den Kirchturm, wie du es so schön gesagt hast, mal zu bearbeiten. Und den kann man halt auch digital bearbeiten. Weil mir hilft nichts, Follower zu haben, wenn die 500 Kilometer in einer anderen Stadt wohnen und mein Autovideo toll finden. Herzlichen Glückwunsch. Trotzdem werden sie dann vielleicht vor Ort kaufen. Oder wenn du der Billigste bist. Aber nur beim Preis zu verkaufen, können wir auch nicht mehr von leben in Zukunft.
Nun, wenn wir von Online-Marketing sprechen, sprechen wir zunächst mal über einen Kanal, den wir bedienen. Ja, du hast ja gerade dargestellt, welche Möglichkeiten sich da auftun. Aber wir wissen, dass Neuwagenkunden älter sind als Gebrauchtwagenkunden. Und wenn ich dann auf Instagram gehe, zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass ich da vor allem jüngere Zielgruppen erwischt. Wie treffe ich denn eigentlich meine Zielgruppe im Internet?
Ja, das ist immer noch so ein Phänomen und nimm's mir nicht böse, Ralf. Viele haben einfach gar keine Ahnung davon. Bei Facebook ist das Durchschnittsalter mittlerweile bei Mitte, Ende 40. Durchschnitt. Nenn mir eine 60-jährige Person, die nicht irgendwie bei Facebook mal trotzdem Profil hat und da ist. Genau wie auch alle draußen erzählen, Facebook ist tot. Facebook ist immer noch das wirkungsvollste Marketing-Tool, was es in Europa oder auf der Welt aktuell gibt. Also es ist immer noch die Facebook-Anzeigen, gerade im Automarkt, sei es für Personal, sei es für neue Kundengewinnung, ist immer noch eines der wirkungsvollsten Kanäle. Das heißt, da decke ich doch alles ab, was 50, 55, 60 ist. So, Instagram bin ich ja mittlerweile schon bei einem Alter von Ende 20 bis Mitte 30. Ja, also auch 100% Zielgruppe. Also ja, für Autokauf ist das 100% von jeder Marke eine Zielgruppe. So, und wenn ich jetzt sage TikTok, okay, da bin ich total bei dir. Wobei man sagen muss, es ist halt so, kennt hier noch jemand StudiVZ?
Ja, das war sau teuer und ging unter.
So, genau, aber StudiVZ, SchülerVZ gab es. Also jede Generation hat ihre Social-Media-Plattform. Jede. Und das Beispiel dabei ist halt wirklich ja zu sagen, schau mal, die wächst mit. Also Facebook ist älter geworden, weil die Leute das nicht verlassen haben. Instagram wird älter. TikTok wird jetzt auch schon älter. Da waren sonst nur irgendwelche 12- und 13-Jährigen. Mittlerweile kann man dort hochpreisig richtig, richtig gutes Geld verdienen. Achtung nur an alle Profis, die heute zuhören. Bei TikTok kannst du das Thema Geotargeting nicht so gut machen. Also du kannst nicht sagen, zeig meine Werbung nur in Münster. Das funktioniert nicht, sondern TikTok funktioniert mehr auf größere Radien. Deswegen ist da natürlich Instagram, Facebook deutlich besser. LinkedIn, immer noch eine Börse, die also eine Plattform, die keiner im Autohaus bis jetzt so richtig kapiert hat, gefühlt. Bei LinkedIn sind lauter Dienstwagennutzer, lauter Unternehmer, lauter Fuhrparkleiter, lauter Speditionsleiter.
Alle mit Namen.
Stadt, Region, Unternehmensgröße. Also LinkedIn kannst du so runterfiltern. Da habe ich in einer Minute eine Leadliste, wo normale Marketingabteilung erstmal keine Ahnung, wie viel CRM-Auswertungen machen muss. Die mache ich dir hier jetzt live während des Podcasts, sage ich dir. In welcher Stadt, welcher Geschäftsführer, mit wie vielen Mitarbeitern, aus welcher Branche ist. Und ich kann direkt den Marketing ausspielen. Ja, also ich will auch gar nicht, dass wir jetzt hier nur über Marketing, aber mir geht's in erster Linie darum, um nochmal auf das Thema Budget, weil das ist so das, worum es mir eigentlich hauptsächlich geht, ja. Ich möchte, dass die Autohäuser da draußen wissen und dass dann das nochmal jedem sich bewusst macht, auch als Geschäftsführer, muss man Marketing nicht verstehen. Aber ich finde, es ist die Pflicht, zu wissen, was überhaupt für Möglichkeiten da sind. Nicht im Detail, aber zu wissen, okay, es gibt Möglichkeiten. Und ich müsste mal hinterfragen, ob wir wirklich im nächsten Jahr für die 15 Instagram-Posts oder für dies und das so viel Geld ausgeben und Personal vorhalten wollen. Oder ob wir nicht lieber sagen, wir nehmen mal ein bisschen Budget davon weg und packen das in Performance-Marketing, um wirklich, wirklich den lokalen Markt um meinen Kirchturm herum mit potenziellen Kunden, die nicht nur wegen dem Preis kaufen, die wieder kaufen, die mich weiterempfehlen, die in die Werkstatt kommen. Wenn das Auto einen Totalschaden hat, kommt es in meine Werkstatt. Das habe ich nicht, wenn ich die Autos durch Deutschland schicke. Und das können wir uns nicht mehr leisten.
Ich glaube, das ist eine klare Ansage. Sag mir mal nochmal, wie das funktionieren soll, wenn ich sage Marketing und Vertrieb. Ich meine, jeder Verkäufer muss ja auch Marketing machen, ja, damit er eben die Kunden anspricht. Wie sollten das besser verzahnt werden? Ich glaube, dass diese Social Media Werbeaktionen ja sowieso viel mehr verzahnt werden müssen zwischen Verkauf und Marketing. Kann ich da Marketingleiter da Social Media Marketing machen? Der Verkäufer wartet, bis dann der Kunde kommt. Das geht doch nicht.
Ja, das ist ja ungefähr so wie Service und Vertrieb verzahnen, ne? Das ist eine Geschichte, die ist, keine Ahnung, so alt wie das Autohaus. Und ich habe es ja selber krass gespürt. Also ich habe großen Respekt vor den Marketingabteilungen in Deutschland. Warum? In vielen deutschen Autohäusern steht der Vertrieb immer noch über Marketing. Ja, also der Verkaufsleiter, der sagt, hier, ich hätte gerne einen Flyer und der soll bitte blau sein. Warum? Ja, weil ich den gerne blau hätte. So. Oder wir machen jetzt mal bitte einen Post. Macht mal einen Post. Wie oft ich das gehört habe, sage ich mir so, das hat ja nichts mit strategischem Marketing zu tun. Die Herausforderung ist, dass Marketing häufig klein gehalten wird, leider Gottes in deutschen Autohäusern noch, wirklich keinen wirklichen Stellenwert hat und teilweise Leute da was zu sagen haben, die ehrlich gar keine Ahnung von Marketing eigentlich haben. So. Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung. Deswegen, meine Empfehlung, die ich auch immer ausspreche, ist, hängen Vertrieb und Marketing an eine Person. Auf höchster Ebene auf jeden Fall. In der Geschäftsführung ist es ja meistens so, aber ich erlebe manchmal immer noch in Geschäftsführung, dass Marketing beim kaufmännischen Geschäftsführer ist, der so IT, also so Zentralabteilung leitet und der andere hat dann Vertrieb und Service zum Beispiel. Aber auf höchster Position muss Vertrieb und Marketing zusammengehören, weil es ist keine Trennung. Ja, also das ist einfach, Vertrieb gehört zu Marketing laut der Lehre eigentlich, ne? Also das darf man nicht vergessen, das ist eine Säule davon und das ist total wichtig. Aber auch die Verkäufer können Marketing machen. Und ich glaube, das ist auch etwas zum Thema Budgets für 2025 sparen. Nutzen Sie doch mal erstmal Ihre Ressourcen, die Sie haben. Also alle reden immer davon, neue Sachen, neues Geld auszugeben. Nein, wissen Sie eigentlich, was Sie für Ressourcen im Autohaus haben? Ich mache ein Beispiel. Wenn Sie 15 Verkäufer haben und 15 Verkäufer bei LinkedIn aktiv werden, was Kindergarten ist, ja, also es dauert irgendwie 10 Minuten die Woche für den, muss nicht die Marketingabteilung machen, mit dem iPhone kannst du wunderbar ein paar Fotos machen, keiner will mehr was Perfektes sehen im Internet, soll eh authentisch sein, mit ChatGPT schreibst du innerhalb von Minuten sehr gute Texte, die völlig ausreichen, die Verkäufer haben tolle Stories zu erzählen und der eine Verkäufer kann über Nutzfahrzeuge reden, der andere kann über Elektro reden, der nächste kann über Sportwagen reden, der wieder nächste kann über Diesel reden, also man merkt es gerade schon, Ralf. Wenn ich 10 Verkäufer habe, die alle einen eigenen Account haben, kann ich 10 verschiedene Positionierungen machen. Die Autohäuser probieren ja, vom Arctros bis zum Smart alles auf einen Kanal zu packen. Wen soll das denn interessieren? Also wen interessiert denn der 40-Tonner, der Maybach und der Sprinter und der Smart? Also das ist so, Entschuldigung, ich will jetzt nicht in Rage kommen. Also wieder zurück zum Thema Verkäufer. Wir haben jetzt also 10 Verkäufer und diese 10 Verkäufer machen nur einen Beitrag pro Woche bei LinkedIn zum Beispiel, der nichts kostet. Außer die Arbeit. Und sie erreichen damit, wenn es ganz schlecht läuft, so tun wir mal ganz schlecht, 2000 Menschen Reichweite, häufig auch in der Region, also lokal auch, weil LinkedIn halt immer den Ort des Menschen dabei hat. Dann sind das 20.000 Menschen aus deiner Stadt, die jede Woche dein Autohaus und die Menschen aus deinem Autohaus sehen. 20.000 jede Woche, 80.000 im Monat fast 1 Million Sichtkontakte in deinem Dorf und das Ganze mit genau 0 Euro Geld ausgegeben. Ja, weil ein iPhone wird jeder in der Tasche haben für Fotos machen, also ich brauche keinen Fotografen. ChatGPT, gut, da nimmt man vielleicht die Bezahlversion für 20 Euro im Monat, aber das ist auch recht einfach möglich und die Verkäufer sind auch immer mehr zugänglich dafür, weil sie ja auch merken, es geht nichts mehr. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, das ist schon mal eine Ressource, okay? Eine. Und die sich mal bewusst zu machen, dass man die gerade jeden Monat bezahlt. Also die Verkäufer haben Fixum, Garantiegehälter, die sind da und die sitzen teilweise da und sagen, ja, ist wenig los momentan. Ja, echt wenig los. Ja, kommt ja keiner mehr. Nee, ist auch gerade schlecht. Ja, genau. Dann lass uns doch mal was tun, dass es anders wird. Und deswegen sind für mich Verkäufer auch ein Marketinginstrument. Also das ist auch Marketing. Verkaufen über Persönlichkeit. Ne? Und das andere habe ich gerade angesprochen, die Telefonakquise. Das ist so banal, aber Ralf, du bist ja auch schon knapp über 30, oder?
Knapp.
Knapp. Wenn Sie ihn jetzt sehen könnten, würden Sie sagen, maximal. Auf dem Samstagmorgen hier. Aber wenn du mal noch ein paar Jahre mal zurückdenkst, das Thema telefonieren, Menschen anrufen, war doch gang und gäbe im Autohaus vor 20 Jahren, richtig?
Na klar. Also Telefonmarketing, da wurde sehr viel investiert. Man hat eben Callcenter aufgebaut etc., die teilweise noch vorhanden sind. Also das geht ja noch.
Genau. So, die Herausforderung ist nur, bei den Callcentern ist meistens nicht wirklich dieser Vertriebspush drin, kann man den Leuten auch keinen Vorwurf machen. Meistens wurde es denen auch gar nicht beigebracht. Ja, ich erlebe immer so Leitfäden wieder, wo es dann so geht, so, ja, hallo Herr Meunzel, das Autohaus Müller hier, ich grüße Sie. Ich wollte mal kurz hören, ob bei Ihnen gerade Bedarf an einem Auto vielleicht besteht. Nein. Okay, darf ich einmal die Daten abgleichen, ob die noch richtig sind? Ah ja, passt. Dürfen wir uns dann in 3 Jahren wieder melden? Ja, danke, tschüss. Okay. Wer auch immer das in seinem Autohaus so tut, stellt das sofort ein. Das ist Geld zum Fenster rausschmeißen, das interessiert keinen. Da kannst du dem Kunden auch einfach eine E-Mail schreiben, dass er das kurz ausfüllen soll. Aber richtige Telefonakquise. Alle Verkäufer haben ein Telefon. Keine Investition. Ihr habt alle eine Flatrate. Egal, ob die 1000 Menschen am Tag anrufen oder einen. Kostet nicht mehr. Und es ist nachweislich bewiesen, dass wenn du heute Kunden anrufst, und das ist ein ganz großer Unterschied im Marketing als 2023, 22, 21, und zwar folgendes. In den letzten Jahren haben wir häufig den Bedarf gedeckt. Das heißt, Menschen haben sich gemeldet, Menschen haben Interesse, wir haben Leads bekommen ohne Ende, teilweise so viele, dass wir sie gar nicht abgearbeitet haben. Ja, alle waren so im Überfluss, Gebrauchtwagen sowieso, ne? Wir hatten ja auch keine Autos. Aber jetzt, meine Lieben, geht es um Einzelmarketing. Wir müssen wieder Bedarf wecken, das ist was ganz anderes. Wir müssen Leuten wieder Lust darauf machen. Und das ist das schwierigste Art des Marketings. Und das am besten noch nicht über den Preis. Und das geht mit Telefonakquise. Und ganz ehrlich, Sie haben die Ressource Verkäufer, Sie haben die Ressource Telefon, Sie haben CRM-Systeme, wo Millionen von Leichen drin sind. Wenn Sie alleine mal alle Leads nehmen, der letzten 4 Jahre, die nicht gekauft haben, also Lost Sales, und die mal wieder anrufen und ja, jetzt kommen wir mit Datenschutzverordnung, dann ruft halt nur die Gewerblichen erstmal an, sind immer noch 100.000. So, wenn ihr die anruft und die Gewerblichen darf man ja anrufen, dann hast du sofort, das ist so das billigste Marketing, was du machen kannst. Und da würde ich eher investieren, dass meine Verkäufer das können und tun, als das 50. Imagevideo durch Instagram zu jagen.
Das war schon ein klares Plädoyer für sich wieder drum zu kümmern, um eben den Kunden, man hat es ja ein bisschen verlernt, wir wissen, es waren ja nach Corona die Autos knapp, da wurden die ja quasi sozusagen an den Höchstbietenden versteigert. Dann hatten wir sehr hohe Gebrauchtwagenpreise, das war ja ein Eldorado für den Handel. Das Ganze dreht sich jetzt rum und man muss umdenken. Und das ist sozusagen auch, glaube ich, eine ganz klare Botschaft, ja, besinnt euch auf die Stärken, die ja auch vorhanden sind, denn das hat man ja früher auch gemacht.
Ja, vor allem Basics first. Also ich hatte mal Shoutout hier an Klaus Menke, mittlerweile Gesamtverkaufsleiter bei Beresa, war zu der Zeit, als ich ihn auf der Position war, bei Beresa war er für den Nutzfahrzeugbereich verantwortlich. Ein Kollege, habe ich viel von lernen dürfen, der ist schon deutlich länger im Business als ich noch aktuell. Und der hat zu mir mal gesagt, Sascha, bevor du den dreifachen Rittberger auf dem Eis machst, musst du erstmal Schlittschuh laufen können. Und das sage ich auch jedem Autohaus, bevor wir irgendwelche verrückten neuen Sachen ausprobieren, hier noch ein neues Projekt, noch ein Projekt, noch ein Projekt, noch ein Data-Driven Data Hub. So, wenn ich höre mal, wir bauen irgendwelche Data-Sachen. Ja, habe ich auch gemacht, war auch gut. Aber ganz ehrlich, bis jetzt stehen noch fast alle Handynummern auf dem Werkstattauftrag oben per Kugelschreiber draufgeschrieben. So, shit in, shit out. Ja, dann habe ich halt zusammengeführte scheiße Daten. Aber sie sind ja immer noch schlecht. Aber die Basics mal zu machen und zu sagen, ich nehme mir jetzt mal alles an Adressen, was ich habe, und ich telefoniere die mit meinen Verkäufern. Mal ab. Das ist doch das direkteste Marketing, was ich tun kann. Also vielleicht das nochmal für, ich probiere auch immer so Sachen einfach verständlich zu machen. Und je nachdem, wer jetzt hier zuhört, ich hoffe auf viele Geschäftsführer, die nichts mit Marketing zu tun haben, aber dafür verantwortlich sind. Wenn du bei Instagram ein tolles Video hochlädst von einem schönen Auto, was, keine Ahnung, 3.000-4.000 Euro die Produktion gekostet hat, was ja schnell mal sein kann. Oder 2.000 Euro oder wie auch immer. Dann wird dieses Video ja einfach erstmal gestreut. Das heißt, das wird Leuten angezeigt, die gar nicht aus deiner Region kommen. Das wird Leuten angezeigt, die gar nicht das Geld dafür haben. Das wird Leuten angezeigt, die deine Marke doof finden. Das wird Leuten angezeigt, die lieber bei Greenpeace rumlaufen und Fahrrad fahren. Das wird Leuten angezeigt, die noch gar keinen Führerschein haben, weil sie erst 12 sind. Okay? So, wenn ich aber aus meiner Kundendatei Ralf Meunzel anrufe, der ein Auto hat, was 8 Jahre alt ist und 100.000 gelaufen, dann habe ich Ralf Meunzel am Telefon und kann versuchen, ihn direkt dazu zu bewegen, sein Auto noch in Zahlung zu geben und mit einer günstigen Finanzierung doch ein schickes neues Auto zu nehmen.
Klare Botschaft, schieß im Marketing erstmal mit der Kugel und dann erst mit Schrot.
Ja, sicher. Und Schrot, das ist ein schönes, das hast du schön gesagt, Ralf, Schrot musst du dir leisten können. Das ist ja okay, wenn alles geil läuft, dann nehme ich halt mal 200.000 Euro im Jahr oder 100.000 oder 10, je nach Autohausgröße und mach halt mal ein Experiment. Das ist doch auch total cool. Aber doch nicht in Zeiten mit einer Umsatzrendite von 1%, wo wir hohe Investitionen haben in die Personalgewinnung, in CI teilweise, in Elektromobilität, in Infrastruktur, in all die ganzen Themen. Wir müssen ja investieren. Und dann baller ich noch unnütz Geld raus, wo ich nach Beten und Hoffen glaube, dass da was bei rumkommt? In solchen Jahren? Nee.
Zusammengefasst zu dem Thema Marketing, Sascha, sag mir mal, was sind deiner Meinung nach die 3 größten Marketingfehler, die man für 2025 verhindern soll?
Ja, also erstens, bitte verhindern Sie, dass Sie nicht wissen, wie viel Geld Sie ausgeben für Performance, Image und Support. Diese 3 Kategorien einfach vom Controlling, vom Marketingleiter auswerten lassen. Sie werden sich erschrecken und challenge Sie das Thema Image, weil alle werden immer sagen, dass das Performance ist, die Bande, das Sponsoring. Wenn Ihnen nicht eine haargenau den Umsatz nachweisen kann, ist es Image. Punkt. Das hat nichts mit Performance zu tun. Performance-Marketing ist hart messbar. Wer das in 25 nicht tut, geht sehr, sehr riskant schon mal mit seinem Budget um. Ist auf jeden Fall schon mal Nummer 1. Nummer 2 ist, machen Sie sich mal Gedanken, welche Ressourcen Sie eh schon da haben. Also wie Ressource Verkäufer beispielsweise, die man wunderbar einsetzen kann und auch muss, weil das der Kernjob eines Verkäufers eigentlich ist, Kunden zu besorgen. Das haben wir nur in den letzten Jahren verlernt. Ja, aber es gehört zu einer Kernaufgabe eines Verkäufers, sich Kunden zu besorgen und Interesse zu wecken. Das ist Nummer 2. Und Fehler Nummer 3, den man machen kann, ist nicht mal mutig sein und konsequent und radikal. Also wirklich mal sich zu trauen, was zu kündigen, sich zu trauen, was auf Eis zu legen. Ja, vielleicht nicht das Kindergarten-Sommerfest für 150 Euro, weil die Kinder dann traurig sind. Okay. Aber mal wirklich zu hinterfragen, brauchen wir die 50 Banden in den Fußballverein nächstes Jahr? Brauchen wir das Konzert XYZ sponsoren, nur weil wir da irgendwie einen kennen? Ja, dann kauft der eine halt kein Auto. Aber mit den 20.000 Euro mache ich Facebook-Anzeigen, die mir vielleicht 2 Millionen Umsatz bescheren. Also das wären mal so die 3 Themen, wo ich sage, die Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Lass uns über den Vertrieb noch reden.
Ja.
Wir gehört zusammen.
Das haben wir schon eigentlich übrigens.
Ja, das haben wir auch, aber sagen wir mal ganz spezifische Fragen. Und die erste Frage, die sich eben stellt, du bist ja auch ein Mercedes-Kind sozusagen überwiegend. Und jetzt bei Mercedes gibt es eben die echte Agentur.
Ja.
Wie verändert denn diese echte Agentur eigentlich das Geschäft?
Ja, komplett. Also es ist das, was einige gute Autohäuser bei Mercedes, ich kenne, glaube ich, gefühlt, also schon würde ich sagen, jeden Laden irgendwie einigermaßen, weil ich ja lange da war und auch mit vielen Kontakt habe und auch viele als Kunden mittlerweile habe. Die Autohäuser, die immer schon auch den Gebietsverkauf hatten, das kennt man noch von Mercedes von früher. Einige haben das aber nur noch gehabt, weil man dann Dienstwagen gekriegt hat. Aber ein paar haben es wirklich noch getan. Das sind die loyalsten Kunden, also regional Gewerbekunden bearbeiten. Und da sieht man auch bei den Verkäufern, kenne ich welche, denen geht's dieses Jahr immer noch gut. Die verdienen immer noch hoch 6-stellig. Alles super. Aber es gibt ganz viele Mercedes-Verkäufer, die hängen gerade komplett im Garantiegehalt, sind komplett abgeschmiert, weil die nur über Leads verkauft haben und nur über Preise verkauft haben. Und das ist im Agenturmodell halt ein Thema, weil als ich, keine Ahnung, bei Beresa, ich bin 2015 Verkaufsleiter geworden und ich glaube, ich war der erste Mercedes-Händler bei Vehiculum damals. Bei Leasingmarkt, bei all den ganzen Börsen. Ich hatte, keine Ahnung, wir hatten 8 Online-Verkäufer schon 2017. Da haben die meisten noch nicht mal drüber nachgedacht. Und natürlich habe ich da, keine Ahnung, ich werde nie vergessen, einmal 50 E-Coupés, E-Klasse-Coupés, 50. Da hat man sonst im Jahr 200 von gemacht. Innerhalb von 24 Stunden verkauft. Gut, das Ding kostete irgendwie 149 Euro. Einmal eine gute Online-Aktion und dann wurden die halt rausgeschossen. Das war bei mir, ich hatte irgendwie, was waren das, 5.500 Neuwagen in der Verantwortung. Wenn da Marge, ja, also war ja ein Vermittlungsumsatz von ein paar hundert Millionen, 400 noch was Millionen. Da war natürlich 0,1 oder 0,05 Marge Geld. So. Aber der regionale Markt und dieses Agenturmodell funktioniert dann halt nicht mehr. Du darfst als Mercedes-Händler keine Preiswerbung mehr machen. Keine Chance. Alle Börsen, geht rauf, geht gucken, ihr findet kein Leasingangebot für ein Mercedes-Benz Neufahrzeug. Das heißt, von heute auf morgen tausende Leads, die du sonst gekriegt hast, weg. So, psch. Ne? An alle BMW-Händler, die hier gerade zuhören. Es ist nicht mehr lange hin. Fangt an, euren Markt zu bearbeiten, weil ihr seid die Nächsten, wo das passieren wird und es werden sich einige erschrecken. Warum? Auch für die Marketingabteilung im Autohaus ist es ja viel einfacher, ein billiges Auto zu bewerben, egal wie, und selbst wenn sie Post verschicken, als Marketing zu machen, was funktioniert auch bei hohen Raten oder nicht bei der Billigste zu sein. Und das ist im Agenturmodell, was auch im Vertrieb Riesenunterschiede macht. Für alle Verkäufer, die hier zuhören, habt da keine Angst vor, für euch ist das geil. Ja, weil wenn du dem Kunden sagen kannst, Herr Meunzel, das Angebot, was ich Ihnen heute hier und jetzt mache, ist das Beste, was Sie in ganz Deutschland kriegen können. Ist es nicht gelogen? Und der Kunde braucht nicht mehr für 10 Euro mehr noch 30 andere Mercedes-Händler anfragen. Das ist toll. Also die Agentur hat ganz viel Gutes, aber im Bereich der Lead-Generierung musst du wieder richtig verkaufen. Du kannst keine Rabatte extra geben mehr. Der Preis ist überall gleich, das Produkt ist überall gleich. Es kommt nur darauf an, wie gut kannst du verkaufen. Und das haben teilweise einige verlernt oder gar nicht erst gelernt, ehrlicherweise.
Das macht sich bei der unechten Agentur bei Volkswagen nicht so bemerkbar. Da gibt es mehr Möglichkeiten, noch in die Richtung zu gestalten.
Ja, die aber ja auch nicht mehr lange funktionieren kann, so, ne? Weil bei Volkswagen, bei den ID-Modellen, ist es ja theoretisch auch eine Agentur. Praktisch gibt jeder Händler hintenrum nochmal 3, 4, 5% weiter. Deswegen ist es keine Agentur. Eine Agentur ist aber für den Hersteller tödlich, wenn sie nicht echt gelebt wird, weil ein Hauptgrund ist ja die Restwertstabilität. Und die ist natürlich nicht gegeben, wenn einer unterschiedliche Preise vorne dann doch wieder mit Rabatten gibt. Und die Marge reicht ja dann auch irgendwann wieder gar nicht aus. Also bei Mercedes kann ich beide Hände für ins Feuer legen. Ich habe noch nie, selbst die Zugabe bei der Auslieferung ist reglementiert. Also, und die ziehen das wirklich durch, weil Mercedes hat Testkäufe und hat gesagt, wenn ihr einmal dagegen verstoßt, wir kündigen euch den Vertrag, egal wie groß ihr seid. Und irgendein Holländer wird schon kaufen dann. Oder einer aus den skandinavischen Ländern oder weiß ich, wo die gerade alle herkommen. Deswegen, bei Volkswagen ist es halt einfach, aber die können sich das ja nicht lange so leisten. Oder sie machen eben gar keine Agentur. Aber das Zwischending, was sie jetzt haben, ist ein Rohrkrepierer in meinen Augen.
Klare Aussage. Was erwartest du beim Thema E-Mobilität? Da gibt es ja dann einige, die das ganz gut machen. Da gibt es Händler, die verkaufen, die gehen an den Kunden ran, die bieten an. Dann gibt es welche, die eben auch sozusagen ja eher versuchen, das Produkt zu vermeiden. Wie ist denn deine Empfehlung? Ich meine, E-Mobilität ist gesetzt, man muss sich mit beschäftigen. Ja. Wie sieht die Strategie aus?
Ich finde, das Thema ist jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär hier in dem Podcast, aber ich bin immer ehrlich, ich finde das echt mittlerweile anstrengend, ätzend und will eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Guck mal, ich bin seit 20 Jahren im Autohaus und ich hatte nie Ahnung von Autos. Mich haben Autos auch nie wirklich interessiert. Ich bin kein Auto-Enthusiast. Mir war immer wichtig, dass der Tank voll ist und dass er schön ist. So. Und ich war trotzdem damals einer der besten Verkäufer. Ich werde nie vergessen, es gab diesen Flügeltürer, den SLS. Kennst du vielleicht. Als ich 2009 bei Mercedes angefangen habe mit 21 Jahren, ganz junger Bursche, kam das Ding gerade raus. Und ich war dann irgendwie 2 Jahre später bei Dr. Zetsch in Stuttgart zum Mittagessen eingeladen, weil ich einer der 7 besten S- und SLS-Verkäufer in Deutschland war. Und das war genial. Also übrigens, Dr. Zetschert, witziger Typ, der hat erstmal sein Hemd geöffnet beim Kantinentisch und seine Krawatte da so reingeschoben, damit die nicht ins Essen fliegt. Also der war, man dachte so, aber er war ein ganz netter Typ. Aber war auch spannend somit. Als 23-Jähriger war es genial. Auf jeden Fall ist es so, dass man sich ja vorstellen muss, ich habe diese Autos verkauft und dieser SLS hatte irgend so eine Ölwanne, so eine Trockensumpf, irgendwas Ölwanne, so eine niedrige. Ich habe da nie Ahnung von gehabt, habe trotzdem die meisten Autos davon verkauft. Warum? Weil ich Verkäufer war. Und das ist auch das, was ich allen Leuten sage im Thema E-Mobilität. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ist doch auch völlig egal. Ja, weil als Verkäufer muss ich verkaufen, was zu verkaufen ist und was mein Kunde will. Punkt. Und wenn das heute E-Mobilität ist, verkaufst du bitte E-Mobilität. Wenn das morgen Wasserstoff ist, dann verkaufe bitte Wasserstoff. Wenn das übermorgen wieder der 8-Zylinder-Diesel ist, okay, dann lass uns 8-Zylinder-Diesel verkaufen. Es ist doch mühselig, sich darüber zu unterhalten, weil in der Wirtschaft bis jetzt hat immer eine Sache recht bekommen und das ist der Kunde. Immer. Das sieht man beim Tesla, beim Vertriebsmodell. Auch die machen auf einmal Autohäuser. Auch die stellen auf einmal richtige Autoverkäufe ein, weil sie merken, dass sie keine Retention hinbekommen und richtigen Vertrieb brauchen. Und so wird das auch bei Elektro sein. Und ich meine, die letzten 2-3 Jahre war es ja dumm, nicht so ein Elektroauto zu kaufen. Da ging es nur um Preis. Und jetzt, wo der Preis wieder normal ist, sagen die Leute, dann kann ich auch einen Diesel nehmen. So, also scheinen die Menschen noch nicht alle ne, so darauf zu gehen. Aber ich finde gar nicht, ist es so sinnvoll, darüber zu reden, ob gut oder schlecht, weil fast jede Marke hat einen Benziner, einen Hybrid, einen Diesel, einen Elektro. Wenn ich bei einer rein elektrischen Marke bin, okay, dann habe ich ein bisschen mehr Herausforderungen gerade. Aber ja, also ich habe keine Ahnung, ob sich das durchsetzt oder nicht, ist mir ehrlicherweise auch gerade nicht wichtig, sondern mir ist wichtig, dass die Autohäuser Autos verkaufen und Geld verdienen. Und das Einzige, was ich nur allen hier empfehle, die auch die neuen Marken am Start nehmen. Ich habe ja auch ein paar Strategieprojekte, wo ich Autohäuser berate, neue Marken mit dran zu nehmen. Bitte niemals die Restwerte übernehmen bei chinesischen Autos. Weil da tun sich gerade echt einige, haben fatale Fehler gemacht teilweise. Viele zum Glück nicht. Aber einige haben gesagt, ja, ich mache die Restwertübernahme. Ja, also das kann spannend werden. Das ist halt eine Wette, ne? Wer Bock hat zu zocken, okay. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt Bock, mit 400 Xpengs in 2027, die zurückkommen, auf meinem Risiko. Also da wäre ich sehr vorsichtig.
Ja, wobei Xpeng da schon aufpasst, dass der Händler nicht,
ja, ich weiß,
überlastet.
Ja. Als ein Beispiel, ne? Also andere Marken.
Ich will es bloß nochmal ergänzen.
Ja, ja.
Ich habe nur mal ein Thema, was wir vielleicht nochmal diskutieren sollten, ist, diese Transformation betrifft ja alle in der Branche. Ja, da ist ja keiner davon ausgenommen. Werden die Verkäufer eigentlich mitgenommen? Sind die da up to date oder muss man da ein bisschen mehr machen, damit auch hier wieder mehr Motivation auf den Tisch kommt?
Ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Begriff mittlerweile. Was meinst du mit Transformation? Also es ist ja einfach schon so ein generisches Wort. Ja,
kann ich erklären. Ich meine, wir switchen um den Antrieb von Benziner auf E-Mobilität, ja. Es gibt viel mehr Features, ja. Du kannst jetzt bei deinem Auto ganz anders ausstatten. Es gibt eine Software-Thematik, es gibt Online on Demand, es gibt Service on Demand. Es gibt so viele Dinge, die da eine Rolle spielen und die eben dieses Produkt auch verändern, ja. Es wird wesentlich mehr geleased im E-Mobilitätsbereich. Ich glaube schon, dass die Herausforderungen zunehmen.
Ja, also Ralf, ich habe in meiner operativen Zeit bei Bresa über 100 Verkäufer gehabt, ich war selber Verkäufer und jetzt in den letzten 3 Jahren, wo ich selbstständig bin, waren über 600 Verkäufer ja bei mir im Coaching von allen Marken. Und ich kann eine Sache, kann ich beide Hände für ins Feuer legen. Teilweise wird viel zu viel über Transformation und blablabla gesprochen. Mhm. Die guten Verkäufer, die das Mindset haben, verkaufen zu wollen, die kommen damit schon klar. Ja, und die holen sich ihre Informationen schon. Weil ich kenne Verkäufer, die wissen heute noch nicht, wie Elektromobilität richtig geht und verkaufen trotzdem die meisten Elektroautos. Also für das Thema Produktwissen gibt es ungefähr 6,8 Millionen YouTube-Videos. Jeder Kunde ist eh besser über das Produkt informiert als jeder Verkäufer in Deutschland. Das ist so. Wenn ein Kunde sich mit einem Auto explizit beschäftigt, das kann ein Verkäufer gar nicht mehr bei den Modellpaletten, bei der Vielfalt, bei der Geschwindigkeit. Aber wir haben ja alle Verkäufer am Tool, wo man was nachlesen kann, wo man was nachschauen kann. Und dieses Thema auch Transformation, ich bin ja ein großer Gegner, da will ich auch hier ganz klar Stellung zu beziehen, davon, dass es keine Verkäufer mehr braucht, sondern dass es eher Berater sind. Das ist Bullshit. Weil natürlich wünscht der Kunde sich Beratung, ohne Frage. Aber vom Beraten leben wir nicht. Also ich weiß, wer verkauft, es schließt das eine das andere auch nicht aus. Man kann jemanden trotzdem gut beraten, aber ein guter Verkäufer weckt halt Interesse, macht Lust drauf, schafft es, einen Preis gut zu verkaufen. Wir brauchen Verkäufer. Wir brauchen keine Berater. Ich weiß, dass die Hersteller gerne wollen, dass wir alle in unseren Showrooms den Leuten 500 Mal ein Auto erklären, 600 Probefahrt machen und dann darf er gerne im Online-Store kaufen. Das ist auch eine schöne Idee. Aber wir leben von Verkaufen. Verkaufen ist immer noch eins der goldenen Gesetze in Krise, die alles heilen kann. Wenn der Verkauf krankt, hast du ein Problem. Wenn du nur berätst, hast du ein Problem. Und auch ein Bankberater ist ein Verkäufer. Nur in Deutschland meinen wir ja, dass Verkaufen was Schlechtes ist. In Amiland zum Beispiel ist es ganz anders. Ja, also da steht jeder dazu, dass er Verkäufer ist. Und also ich finde diese Transformation bei Autoverkäufern, man muss, und das machen wir auch in unseren Trainings beispielsweise, mit ihnen auch mal das Mindset mal reden. Ne? Mal dem mal wieder klar machen, sagen, hört auf rumzuheulen. Es bringt doch nichts, als Verkäufer darüber zu reden, dass die Produkte schlecht sind, dass die Autos zu teuer sind, dass das Wetter gerade schlecht ist, dass der Service nicht ans Telefon geht. Es ist in jedem Autohaus, übrigens an alle, die zuhören, es gibt keine guten Werkstätten anscheinend. Weil ich habe noch nie einen Verkäufer gehört, der gesagt hat, also unsere Werkstatt ist die beste, die ich je gesehen habe. Und komischerweise baut auch kein Hersteller angeblich gute Autos. Weil jeder, egal bei welcher Marke ich bin, sagt mir, ja Sascha, also momentan unsere Autos sind nur Schrott, aber die anderen sind alle gut. Und am nächsten Tag bin ich bei der anderen Marke und da sagen die Verkäufer das Gleiche über die Marke, wo ich gestern war. Und ich sage halt, hey Verkäufer, lasst uns mal gucken. Und wir reden immer nur darüber, was ist in deinem Wirkungskreis? Lieber Verkäufer, was kannst du tun ohne Abhängigkeit? Und das ist, einen Hörer in der Hand zu nehmen und zu verkaufen. Das ist, dich meinetwegen mit dem Elektroauto mal zu beschäftigen und nicht zu sagen, ich kriege ja keine Schulung. Ein Verkäufer, der will, Ralf, der nimmt sich so ein scheiß Auto und fährt damit abends mal eine Runde und guckt, wie das Laden funktioniert. Da brauche ich keine Schulung für. Und deswegen auf deine Frage hin, ja, man muss die mitnehmen, aber die motivierten Verkäufer, die nehmen sie schon mit. Die verkaufen nämlich.
Genau, und jetzt kommt die Frage für 2025. Haben wir genügend motivierte, gute Verkäufer und Verkäuferinnen?
Nein,
was
haben wir nicht. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber das jeder aus der Managementlehre kennt das ja. Du hast immer so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel rennt eh schon vorne weg. Die würde ich einfach so maximal verwöhnen, bemuttern. Den würde ich jeden Tag Snickers ins Büro werfen. Den würde ich jeden Tag einen Red Bull morgens frisch gekühlt auf den Tisch stellen. Es gab ja jetzt so mal, die letzten Jahre habe ich Geschäftsführer gehört, die auf dieses Gequatsche der Hersteller reingefallen sind teilweise. So, man braucht keine Verkäufer mehr in Zukunft. Das sind nur noch Abwickler, das macht die Dispo mit. Und dann sind die auf einmal angefangen, die schlechter zu behandeln, denen kleinere Dienstwagen zu geben und denen das Gefühl zu geben, sie braucht man nicht. Ich möchte gerne mal sehen, wenn sie ihre 10 besten Verkäufer wegschicken, wie es ihnen in ihrem Autohaus heute geht. Und übrigens, die Hersteller möchte ich mal sehen, wie sie ihre Autos verkauft kriegen. Weil die Online-Stores, die paar 50 Stück, die da drüber gehen, davon lebt hier kein Mensch in Deutschland. Deswegen, ich würde das erste Drittel, die richtig top sind, würde ich alles für tun, dass sie zufrieden sind. Ja, den würde ich wirklich, das sind alles Diven, das weiß ich, aber denen würde ich auch alles geben, was sie brauchen, damit sie gut verkaufen und vor allem nicht die Branche wechseln. Dann gibt es das Drittel in der Mitte. Das sind so die, die, keine Ahnung, 80 Neuwagen machen, je nach Marke natürlich. Die, ja, die schwimmen so mit, ja, die tun keinem weh, die sind noch so, die kannst du mega geil abholen. Da habe ich Verkäufer sitzen, wenn die da erstmal ein bisschen an die Hand genommen werden, kleiner Arschtritt, Zuckerbrot und Peitsche, bisschen LinkedIn beibringen, bisschen Telefonieren beibringen, dann kommen die, dann kriegen die wieder Bock. Vor allem, wenn sie wissen, dass sie die nächsten 20 Jahre so nicht mehr durchkommen. Und das letzte Drittel, das, was nur am Meckern ist, was meistens übrigens die wenigsten Autos verkauft, die am meisten meckern, sind immer die schlechtesten. Das ist herrlich. Die sagen mir, oh, Telefonakquise funktioniert nicht. Ja, wie oft hast du das in den letzten Wochen gemacht? Oh, ich habe ja gar keine Zeit. Ja, wie viele Autos hast du verkauft in diesem Jahr? Ja, 40. Okay, neben dir sitzt einer mit 100. Warst du im halben Jahr im Urlaub oder wie? So, also es sind immer die, die meckern, die es nicht können. Die musst du dir halt überlegen, ob du sie wirklich brauchst oder ob man sie. Aber die, also ich sag immer, wer nicht kann, aber will, dem können wir helfen. Wer nicht will und nicht kann, den sollten wir in die Photovoltaikanlagenbranche schicken oder in die Immobilienbranche schicken, aber raus aus unserer Branche. Und dann mal wieder was dafür tun. Lass die jungen Leute ran. Ich hatte diese Woche im Telefonakquise-Training, hat der Kunde 3 Azubis mit dazugenommen. Azubis, 2., 3. Lehrjahr. Die waren mit die Besten beim Telefonieren. Also deswegen, lasst einfach die jungen Leute ran, macht denen den Job geil, gibt denen dicke Dienstwagen, zeigt denen, dass man hier Geld verdienen kann im Vertrieb, dass das ein toller Job ist, dass das Spaß macht, Autos zu verkaufen. Und macht den anderen, die nicht wollen, ein bisschen Druck, dass sie vielleicht selber den Platz freiräumen. Aber lasst nicht irgendjemand auf dem Gebiet sitzen zum Beispiel oder auf dem Kundenstamm, der es gar nicht bearbeitet.
Wunderbar. Ja, Sascha, ich könnte dir stundenlang zuhören. Du bist richtig warm gelaufen. Jetzt, ich merke das schon.
Oh, ich könnte stundenlang weitermachen.
Aber trotzdem, auch der schönste Podcast geht mal zu Ende. aber wir werden das fortsetzen, das verspreche ich dir. Und wir werden uns dann mal im Frühjahr und mal beschäftigen, wie weit das Ganze, was du sozusagen heute gepredigt hast und eben auch angeschoben hast, wie das umgesetzt worden ist. Ich darf noch unsere Hörerinnen und Hörer darauf Aufmerksamkeit machen, dass wer den Sascha live erleben will. Wir haben die Autohaus KI Convention powered by TÜV Süd am 7. November in Mainz. Und wer wirklich da sich zum Thema KI absolut informieren möchte, sollte sich bitte bei autohaus.de zur Akademie anmelden. Und dann gibt es die neuesten Entwicklungen und Umsetzungen für KI im Autohaus. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Sascha, dass du da heute am Samstag deine beiden Töchter mit Handys, iPads bedient hast, dass sie quasi jetzt auf den Papa warten.
Die warten hier vor der Bürotür.
Ja. Ich bedanke mich beim Redakteur Herrn Schmidt, der da quasi auch dabei sitzt und das Ganze jetzt entsprechend auch bearbeiten muss. Ja, und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Ja, Ralf, von meiner Seite auch vielen Dank und auch an alle Zuhörer, die ja jetzt über 60 Minuten durchgehalten haben. Nimm sie die Energie und den Mut mit. Es sind die wenigen Sachen. Sie müssen nicht das Rad neu erfinden. Autohaus ist nicht, wie alle erzählen, alles wird anders, Mobilitätshäuser und so weiter. Ja, wir müssen ein paar Sachen entwickeln. Aber in erster Linie leben wir vom Geldverdienen. Und Geld verdient man einfach, indem man Autos verkauft und repariert. Stand heute. Und das Geld brauchen wir in der Kriegskasse, um schlechte Zeiten zu überstehen, aber auch, um in neue Sachen zu investieren. und um neue Wege gehen zu können. Und deswegen ist mein letzter Appell dazu, unsere Branche hat so viele tolle Sachen. Sie hat mir so viel ermöglicht, ja, einem Jungen mit nach 5 in Mathe und nachher 11 von der Schule runter mit 28 Prokurist geworden, war einem der größten Mercedes-Händler. Ich bin der Branche so verbunden und dankbar. Und mir tut's manchmal weh, wie kompliziert wir es uns machen. Lassen Sie es einfach machen und machen Sie es. Lassen Sie sich nicht teure Sachen verkaufen, irgendeinen Quatsch erzählen. Reden Sie mit Menschen, die wissen, wie es geht. Und ja, lassen Sie uns unsere Branche, ich sag mal so, Mike Autohaus great again. In dem Sinne, von meiner Seite auch ein schönes Wochenende.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größtem Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.